Lasst uns beten. Herr, danke, dass wir auch heute wieder auf dein Wort hören wollen. Dass du uns hilfst, auf dein Wort zu hören. Dass du uns hier in Freiheit versammelt hast. Ja, danke, dass du dich in deinem Wort offenbarst. Und so bitten wir dich nun, sprich du zu deinem Geist, durch deinen Geist zu uns. Wirke du durch deinen Geist, auf dass wir dein Wort recht verstehen. Amen. Zuversicht inmitten von Bedrängnis. So hat der liebe Kurt die heutige Predigt überschrieben. Am Ende des Jakobusbriefes gibt der Apostel eine Reihe kurzer Anordnungen für das alltägliche Leben im Glauben und das Gebet. Dort findet sich auch eine ganz knappe Aufforderung zum Gebet in Bedrängnis. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Vielleicht würden wir Jakobus gern fragen, kannst du mir etwas mehr darüber sagen? Du sagst am Anfang deines Briefes, dass wir mit Glauben beten sollen. Und der Herr hat uns ja auch gesagt, dass unsere Gebete dann erhört werden, wenn wir nach Gottes Willen beten. Wie genau können wir in Bedrängnis richtig beten, sodass wir auch erwarten können, dass Gott uns erhört? Vielleicht würde uns Jakobus als Antwort auf die Psalmen verweisen. Dort erhalten wir Beispiele für Gebete in verschiedenen Situationen, gerade auch viele, die aus Not, Bedrängnis und Verfolgung heraus gebetet wurden. Gott hat sie uns gegeben, um uns durch sie anzuleiten, zu beten, wie es ihm wohlgefällig ist. Einer davon ist Psalm 25. Und auf diesem Psalm wollen wir nun hören. Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht verlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen ist. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht. Darum weist der Sünden den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Er wird im Guten wohnen und sein Geschlecht wird das Land besitzen. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Siehe an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Siehe, wie meiner Feinde so viele sind und zu Unrecht mich hassen. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Unschuld und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Gott, erlöse Israel aus aller seiner Not. Im vorangehenden Psalm fragte David, wer darf es wagen, auf den Berg des Herrn zu steigen? Wer darf in Gottes Nähe vor sein Angesicht kommen? Ein wichtiger Teil seiner Antwort war der, der nicht seine Seele zum Nichtigen erhebt. Das bedeutet, wer nicht sein Leben auf falscher Götter oder nichtige Lebensmotive ausrichtet. Diesem Psalm beginnt David nun damit, dass er sagt, zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Er zeigt damit nicht nur, wer die Adresse für sein Gebet ist, sondern er demonstriert uns im ganzen Psalm, wie wir richtig beten, wenn wir in Bedrängnis sind. Er zeigt uns das in drei Teilen. Erstens, die Haltung des Beters, das vertrauensvolle Bitten. Zweitens, wofür wir bitten und was die richtigen Anliegen sind. Und drittens, worauf er seine Zuversicht stützt, Gottes Charakter und seine Versprechen. Jeremia, können wir schon ein erstes Mal aufs Zwischenspiel? Der ganze Psalm ist ein Schrei zu Gott um Hilfe in der Bedrängnis durch Feinde. Aber der Beter beschreibt nicht nur seine Not und sucht Erleichterung. Der Hilferuf im Psalm ist auch durchzogen von dem Ausdruck des Vertrauens. Er sagt immer wieder zu seinem Gott, ich weiß, dass du mir hilfst, darum komme ich zu dir. Er tut das, was Jakobus meint, wenn er sagt, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Ganz am Anfang drückt er seinen Glauben aus, indem er drei Dinge sagt. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Alle, die auf dich harren, werden nicht zu Schanden werden. Das erste ist, dass er seine Seele zum Herrn erhebt. Er weiß, wohin er sich wenden muss, in seiner Not, zum Herrn allein. Er nimmt nicht Zuflucht zu klug ausgedachten menschlichen Methoden oder zu Beruhigungs- oder Rauschmitteln, die ihn seine Not besser ertragen lassen oder zur Ablenkung. Er liefert sich ganz dem Herrn aus. Das ist die Bedeutung von seiner Seele zum Herrn erheben. Sich und seine Situation ganz ihm hingeben und auf ihn warten. Und dann spricht er nochmals aus, mein Gott, auf dich vertraue ich. Du bist mein Gott, der allein helfen kann. Darum komme ich zu dir. Ich kenne dich, du bist vertrauenswürdig. Ich habe das mehrfach erlebt, wer auf dich harrt, wird nicht zu Schanden. Dieses Harren ist ein starker Ausdruck von Vertrauen. Es ist nicht nur einmal sagen, was mich bedrückt und dass ich Hilfe brauche. Es ist ein vertrauensvolles Warten und Aushalten, bis die Hilfe kommt. Der Herr Jesus hat uns das Beispiel eines solchen Ausharren gegeben, als er von der Witwe sprach, die unaufhörlich den ungerechten Richter bat, ihr zu helfen. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Es ist gut und notwendig, dass wir uns das ins Bewusstsein rufen, wenn wir beten. dass wir uns bewusst machen, zu wem wir beten und von wem wir wirklich Hilfe erwarten. Vielleicht müssen wir uns auch hier und da selber fragen, ob wir eine vermischte Erwartung haben, ob wir neben dem Herrn noch andere Quellen der Hoffnung suchen. Noch einmal zurück zu Jakobus. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Das Wort Zweifeln bedeutet, dass man nicht nur auf eines ausgerichtet ist, sondern hin und her schwankt zwischen zwei Dingen. Wer zweifelnd betet, der richtet seine Erwartungen nicht allein auf den Herrn, sondern versucht sich noch mit anderen Dingen abzusichern. Er erhebt seine Seele nicht zu dem Herrn, das heißt, er überlässt sein Leben nicht ganz ihm. Jakobus sagt, dass so etwas nicht erwarten soll, dass so jemand nicht erwarten soll, dass er von Gott Hilfe empfangen wird, wenn er ein zweigeteiltes Herz hat. Wer wie David betet, sagt, ich lasse alle anderen scheinbaren Hoffnungen los und warte nur auf die Hilfe des Herrn. Darum weiß er, dass sein Vertrauen am Ende belohnt wird. Wenn du mit dieser Haltung ins Gebet gehst, hast du sozusagen an die Tür geklopft, die sicher geöffnet wird. Dann wirst du aber auch wissen wollen, für welche Dinge du bitten sollst. Es ist gut, wenn du glaubst, dass du erhört wirst. Aber es wäre auch falsch zu denken, dass sich alle Dinge, die ich mir wünsche, sozusagen herbeiglauben kann. Es ist auch nötig, dass wir die richtigen Gebetsanliegen haben, um erhört zu werden. Und diese finden wir hier bei Davids Schrei aus der Not. Mir scheint, dass David auf eine sehr geistliche, reife Art betet. Es würde sicher genügen, wenn er einfach seine Not zu Gott hinausschreien würde. An anderer Stelle tut er das. Wir können sicher einfach so beten, Herr, hilf mir in meiner großen Not. Meine Feinde bedrängen mich und ich weiß nicht weiter. Niemand ist da, der mir noch zur Seite steht. Hilf mir. Aber dieses eine Gebetsanliegen, das scheinbar die Ursache von Davids Not ist, erwähnt er am Anfang nur kurz. Zwischen zweimaligem Ausdruck seines Vertrauens. Und was er sonst mitten in seiner Notlage bittet, das beschreibt er viel ausführlicher. Er betet nicht einfach darum, dass Gott seine Peiniger und seine Schwierigkeiten wegnimmt. Vielmehr geht es ihm in seinem Gebet darum, dass er Weisheit bekommt, um seine Notlage richtig einzuordnen und Gottes Willen gemäß damit umzugehen. Wieder betet er so, wie Jakobus es uns auch aufdrängt. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Vielleicht habt ihr ja schon bemerkt, dass Jakobus, wenn er über Anfechtung oder Bedrängnis schreibt, nicht sagt, dass wir beten sollen, dass Gott sie wegnimmt, sondern er zeigt zuerst den Wert und die Frucht der Bedrängnis. Grund zur Freude, Bewährung und Standhaftigkeit. Und dann sagt er, wir sollen für Weisheit beten. Genau das tut David. Er ist von Feinden bedrängt und bittet den Herrn, dass er ihm helfen soll, dass die Feinde nicht über ihn frohlocken, dass er nicht zu Schanden wird. Genau genommen bittet er nicht, dass der Herr die Feinde wegnimmt, sondern dass er nicht durch sie zu Schanden wird. Er will nicht, dass es den Feinden oder der Bedrängnis gelingt, ihn zu beschämen. David weiß wohl, dass wenn er auf den Druck seiner Not, die die Feinde ihm verursachen, unweise oder sündig reagiert, dann wird er zu Schanden. Dann wird Gottes Name Unehre gemacht, wenn seine Kinder unter der Last von Bedrängnis zu sündigen beginnen. Wenn sie sich auf sündhafte Weise Erleichterung verschaffen wollen. Darum bittet David vielmehr darum, dass er in vollkommener Weise Gottes Wege kennenlernen darf. Deine Wege, Herr, tue mir kund. Deine Pfade lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Ist das deine Art zu beten, wenn du in Bedrängnis und Schwierigkeiten kommst? Nicht, dass der Herr dir den schweren Weg erspart, sondern dass er dir hilft, ihn zu seiner Ehre zu gehen. Vor kurzem erhielt ich ein E-Mail von einem Bruder, der krank wurde. Die Ärzte hatten einen Tumor entdeckt. Sie sagten zuerst, dass es eine kleinere Sache sei, und sie wollten ihn operieren. Während der Operation sahen sie aber, dass er Pankreaskrebs hat, den sie nicht beseitigen können. Das ist normalerweise ein Todesurteil. Der Bruder bat darum, dass wir für ihn beten. Er sagte, sein Wunsch sei, dass er fähig gemacht werde, mit der Krankheit zu Gottes Ehre zu leben. Und David weist uns auf unseren Herrn Jesus Christus, der den Vater nicht für die Vernichtung seiner Feinde bat, sondern für sie betete, dass ihnen vergeben werde. Und er hat seinen Kelch des Leidens genommen und gesagt, ich hätte gern, dass ich ihn nicht trinken müsse, aber nicht meiner, sondern dein Wille geschehe. Der Psalm zeigt uns ein weiteres wichtiges Anliegen, das uns im Angesicht der Bedrängnis in den Sinn kommen sollte. Es ist das Problem, das hinter jeder menschlichen Not steht, die Sünde. Wichtiger als dass seine Feinde verschwinden, war für David, dass sein Gott ihn nicht nach seiner Sünde behandelt. Vielleicht fragt sich David zuerst, ob seine Bedrängnis etwas mit seiner Sünde zu tun hat. Gott hat ja schon zur Zeit Moses sein Volk gewarnt, dass, wenn sie ihm ungehorsam sind, ihre Feinde sich mehren werden und dass sie durch diese und auch andere Übel gezüchtigt werden müssen. So sandte der Herr geringere Gerichte, um sein Volk vor dem letzten, großen Gericht zu bewahren. Aber oft ist es nicht unsere Sünde, die Feinde und Bedrängnis bringt. Unser Herr war ohne Sünde und war umgeben von Feinden und musste unter ihnen leiden. Und wenn wir ihm nachfolgen, werden seine Feinde auch unsere Feinde sein. Und wir werden auch vor anderer Bedrängnis und Trübsal nicht bewahrt bleiben. Trotzdem ist es richtig, wenn wir dann wie David beten und mit dem Herrn über unsere Sünde sprechen. Sie ist ja immer noch da und macht uns das Leben schwer. Auch Jakobus stellt in seinen Anweisungen den Zusammenhang her zwischen Bedrängnis und Krankheit und Seelsorge und Sünde. Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Hören wir nochmals auf ein kurzes Zwischenspiel. David betet um diese Dinge: Hilfe gegen die Feinde, Weisheit in der Bedrängnis, Gnade und Vergebung. Weil er seinen Gott gut kennt und darum weiß, dass er erhört wird. Bevor er ein zweites Mal um Hilfe ruft, spricht er im Gebet über die Güte des Herrn. Wir können denken, so wie es einige Kommentare auch beschreiben, dass David dem Herrn seine Eigenschaften vorhält, um noch mehr zur Hilfe zu bewegen. So, dass er sagt: Herr, du bist doch gut, barmherzig und gnädig. Du hast doch versprochen, denen zu helfen, die auf dich vertrauen. Und das ist sicher auch der Fall. Aber David spricht in diesem Teil vorwiegend in der dritten Person über den Herrn. Darum glaube ich, dass er vor allem sich selber vor Augen hält, wie der Herr ist, um sich auf den Grund seiner Zuversicht zu besinnen. So wie er in den Psalmen 42 und 43 in seiner Klage immer wieder innehält und zu sich selber sagt: Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heilen seines Angesichts. Wir sollten das auch tun, wenn wir in unserer Not zu Gott schreien, anhalten und über die Güte Gottes nachdenken. Das gibt unseren Gebeten und unserem Glaubenswandel eine ganz andere Perspektive. Unsere Gebete werden sich dann nicht nur um unser eigenes Elend drehen oder uns im Selbstmitleid baden lassen, sondern es wird uns beim Beten auch die Größe und Herrlichkeit unseres Gottes bewusst. Wenn wir unseren Gott als groß und herrlich erkennen, dann werden unsere persönlichen Nöte und auch unsere Feinde viel kleiner und weniger bedrohlich werden. Sicher ist das nicht einfach, wenn wir bedrängt sind und vor lauter Angst oder Traurigkeit wie gelähmt sind. Darum ist es so wunderbar, dass wir die Psalmen haben. Diese Gebete hat uns der Herr auch gegeben, damit wir mit seinem Wort beten und es nachsprechen können. So bekennt David in seinem Gebet, während er in Angst vor seinen Feinden ist: Der Herr ist gut und fromm. Darum unterweist er die Sünder auf dem Wege. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind eitel und wahr sind eitel Güte und Wahrheit denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Wer ist der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen den besten Weg. Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Das Geheimnis des Herrn ist unter denen, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets zu dem Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Er sagt sich, weil ich weiß, dass der Herr gut ist, dass er sogar Sünder auf dem Weg leitet, dass er seinen Bund mit ihnen geschlossen hat. Darum sehe ich mit Zuversicht auf den Herrn. Er wird meinen Fuß aus der Schlinge ziehen. Seht ihr, so hilft der Herr. Nicht nur als Antwort auf das Gebet, sondern schon während des Gebets. Wir gewinnen Vertrauen, weil wir es uns selber mit seinen Worten sagen, wie er das Vertrauen belohnt. Und eine weitere Frucht des Gebets von David, die wir auch ernten dürfen, ist, dass wir nicht nur wiederholen, was wir als unsere Not, als unser Gebetsanliegen gesehen haben. Wir werden auch, wie David, verstehen, dass unser Problem nicht vor allem die Feinde sind, die weg müssen. Wenn wir bedrängt sind, kommen unsere anderen Probleme zum Vorschein, die mit der Bedrängnis im Zusammenhang stehen. Unsere äußeren Feinde können uns unsere inneren Feinde bewusst machen. David hat wohl während dem Beten erkannt, dass er Gottes Hilfe in verschiedenen anderen Bereichen braucht. Er braucht Gottes Hilfe und Weisheit, um in schweren Zeiten seinen Weg zu gehen. Und er braucht ständig Gottes Gnade und Vergebung wegen seiner Sünde, die seinen geistlichen Wandel verhindert. Diese beiden Dinge haben in Davids Gebet viel größeres Gewicht als seine Feinde. In allen drei Teilen des Psalms nennt sie David und bittet darum. Die Feinde sind zwar immer noch eine Last, aber sie haben an Bedeutung verloren. Es ist mein Gebet für uns, nicht nur für euch, auch für mich, dass wir vermehrt so beten lernen, wie es David im Psalm 25 tut. Und dass wir, wie David, eine vertiefte Erkenntnis dafür bekommen, dass unser eigentliches Elend nicht menschliche Widersacher oder schwere Umstände sind. Unser eigentliches Elend ist unsere sündige Schwachheit und mangelnde Weisheit, um den Nöten des Lebens in göttlicher Weise zu begegnen. Und dieses Gebet Davids, das wir zu unserem machen sollten, um den Sieg über unseren wahren Feind, um Weisheit für ein göttliches Leben, um Gnade und Vergebung unserer Sünde, hat der Herr bereits beantwortet, indem er seinen Christus sandte. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Amen.